Als Gemeinde sind wir unterwegs und wir sind in einer Predigtreihe, wo es vielleicht ein Stück weit auch eher so um uns persönlich geht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diese beiden Pole immer im Blick behalten. Wir haben einen Auftrag für diese Welt und wir glauben auch, dass Christus uns immer mehr verändern will, unseren Charakter verändern möchte. Und deswegen haben wir diese Predigtreihe versucht zu konzipieren, ich einfach unverbesserlich. Wo man manchmal so denkt, so okay, so bin ich nun mal, so ich kann nicht anders. Ja, ich bin halt nicht vergebungsbereit und den konnte ich noch nie ab und so. Da haben wir letzte Woche zum Beispiel drüber nachgedacht, Vergebungsbereitschaft. Und heute soll es um ein ganz elementares Thema gehen, um das Thema Neid. Habe ich mal, ich muss es noch anmachen, jedes Mal das Gleiche, ich und Technik, jetzt. Ich einfach unverbesserlich. Guckt euch gleich dieses Bild mal an. Ne? Da kann man auch gleich neidisch werden, wenn man der eine Fisch ist, oder? Also, der andere hat immer mehr. Die Fische im Nachbarteich sind immer größer. Ich kriege immer nicht genug zu essen zu Hause. Vielleicht, wenn man so eine große Familie hatte. Also ich habe mich früher mal durchgesetzt, ich war der Älteste. Aber meine Schwester, kann ich mir vorstellen, dass sie das ein oder andere Mal gedacht hat, Mann, jetzt bin ich aber neidisch auf Jan, der hat sich wieder die letzte Kartoffel geholt. Schneller sein, ja. Ja, gut. Ihr Lieben, das ist ein ganz, ganz starker Trieb im Menschen und viele haben sich da schon fast mit abgefunden, dass sie permanent sich scannen, so innerlich. Manchmal nimmt man das gar nicht mehr bewusst. Der Philosoph Sören Kierkegaard hat gesagt, Neid, das ist eine Kleinstadtsünde. Ja? Da, wo man eng zusammenwohnt, wo man eng miteinander unterwegs ist, wo man sich permanent sieht und man sieht, oh, der hat die Blumen ein bisschen schöner, der Rasen ist ein bisschen glatter und dann holt man seine Nagelschere raus und versucht es irgendwie auch noch hinzukriegen. Und der andere hat ein tolleres Auto, also muss ich auch ein Auto haben und das sind, ich glaube, das nimmt man gar nicht mehr so bewusst wahr. In der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich gemerkt, auch als Pastor zum Beispiel, man merkt manchmal, oh, der Pastor, der kann so genial predigen, der hat solche tollen Gaben. Jedes Mal, wenn der für jemanden betet, werden die alle gesund. Und so, da fängt man auch an, sich zu vergleichen. Ich weiß nicht, das ist so meine Berufssparte, wo man sowas ja vielleicht nicht so öffentlich sagt, aber ich habe mir gedacht, ich sag's euch mal. Solche Gedanken kommen einem manchmal in den Kopf. Dass man sich vergleicht mit den Kollegen und sagt, boah, was der alles kann, unfassbar. In der Familie, der Futterneid, habe ich gerade schon angedeutet. Ihr Lieben, es geht um Neid heute. Neid, muss man sich den verdienen? Ein Mensch, Robert Lemke, der ein Journalist war, der hat mal diesen Satz geprägt, Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen. Also da geht es auch um die innere Anstrengung, die man so vollbringen muss, um es zu etwas zu bringen. In unserer Gesellschaft ja sehr, sehr stark verbreitet. Man freut sich darüber, dass Leute einen neidisch betrachten, die man eigentlich gar nicht abkann, und dafür strengt man sich tierisch an. Und dieses Problem des Neides wird immer wieder Menschen in Beziehungen und so weiter auseinanderbringen. Es gibt eine jüdische Anekdote, die ich gefunden habe, die ich ziemlich spannend fand. Da waren zwei jüdische Ladenbesitzer in der gleichen Straße, die einander ständig beäugten und fortwährend Streit miteinander hatten. Eines Tages kam ein Engel und sagte, ich will euch alles geben, worum ihr mich bittet, unter einer einzigen Bedingung. Euer Rivale wird immer das Doppelte von dem bekommen, um was ihr gebeten habt. 2 Stunden lang starren die Männer sich gegenseitig an. Keiner wagt nur einen Mucks zu sagen. Und schließlich brach einer dieser beiden Männer die Stille und sagte, ich wünsche mir, dass ich auf einem Auge blind werde. Es klingt krass. Aber das ist doch das Wesen von Neid, oder? Ich gönne dir die Butter auf dem Brot nicht. Dann wird man missgünstig. Neid, das ist ein Gift, was meine Seele kaputt macht, ihr Lieben. Und deswegen, wir wünschen uns immer wieder auch Themen anzusprechen, von denen wir glauben, dass Gott möchte, dass unser Charakter verändert wird, dass unsere Seele frei wird von Seelengift. Letzte Woche haben wir von der Bitterkeit gesprochen und heute von dem Seelengift, Neid, Missgunst, Eifersucht. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die miteinander unterwegs ist. Das heißt also, es könnte auch sein, dass man, wenn wir eng miteinander unterwegs sind, dass man auch da anfängt, sich zu vergleichen. Übrigens ein Problem in der Gemeinde in Korinth damals. Ich werde gleich in einem Teil noch darauf zu sprechen kommen. Da gab es einige Leute, die hatten die Super-Power-Gaben, die Turbo-Charismatiker. Die haben gebetet und zack, alles passiert. Und ja gut, ich meine, da ging es eher um die Sprachenrede. Ja? Welche Bedeutung hat die Sprachenrede? Und einige haben gesagt, das ist so das Allerwichtigste. Aber jetzt mal auf unsere Zeit gemünzt, da fängt man dann an, sich miteinander zu vergleichen. Oh, der darf da vorne predigen. Und denkt sich vielleicht, boah, das hätte ich auch gerne. Oder man denkt sich, ja, nee, ich bin nicht so wichtig. Und das macht die Seele kaputt. Das macht das Miteinander kaputt. Und wir glauben, dass wir eine Gemeinde sind mit dem Auftrag, dass Liebe, die Liebe untereinander, die Liebe Gottes, so eine Anziehungskraft hat, dass Menschen sagen, diesen Gott, den möchte ich kennenlernen. Diesen Gott, der Menschen verändern kann, den möchten wir kennenlernen. Und somit ist es ein Thema für uns, auch wenn wir gesellschaftsrelevante Gemeinde werden möchten. Wir möchten eine Gemeinde sein, wo solche Themen immer wieder auch auf dem Tablett sind. Wo das Wort Gottes uns mal kurz im Moment einen Spiegel vorhalten darf. Und wo wir merken, okay, an der Stelle, Gott, brauche ich neu Gnade. An dieser Stelle, Gott, brauche ich neu, dass du mich veränderst, dass du mich transformierst, dass du mir meine Seele an der Stelle heil machst. Und darum also heute dieses Thema Neid. Neid, das hat etwas mit, also vom Wort her auch etwas mit Nieder, das hat damit zu tun. Also das heißt, also ich fühle mich immer benachteiligt. Ich bin etwas niedriger. Ich fühle mich etwas mickriger. Bei mir früher in der Unterstufe habe ich mit ganz, ganz, ganz viel Mühe und Not Französisch gelernt. Und es gab einen bei uns in der Klasse, der war richtig gut. Und er hat das auch immer richtig raushängen lassen. Und als wir unsere Klausuren wieder gekriegt haben, habe ich mich so mickrig gefühlt. Und er hat mir dann mit einem Finger auf mich gezeigt und sich über mich kaputt gelacht, weil ich wieder mal so gerade knapp an der 5 vorbeigestrampelt bin. Und ich habe so einen Groll gehabt gegen diesen Jungen. Ich war so sauer, weil er es dann noch vor der ganzen Klasse so, ach Jan, naja, hast du es gerade mal wieder geschafft, so sinngemäß so. Und ich habe gedacht, nächste Stunde haben wir Sport. Und ich kann besser Fußball spielen als du. Und ich zock den Ball rein. Ihr wisst, das macht Beziehungen kaputt. In Familien, auf der Arbeit und teilweise auch unter Freunden. Und das nimmt man manchmal gar nicht so wirklich wahr, wie man da innerlich verreckt. Der Neid entsteht immer da, wo wir mit uns selbst unglücklich sind. Vollkommen unabhängig von unseren Umständen. Neid ist ein Problem von mir, weil ich mich ja niederfühle. Ich habe Minderwertigkeitsgefühle. Ich fühle mich nicht so gesegnet. Ich fühle mich nicht so begabt. Ich fühle mich nicht so reich. Irgendetwas ist schiefgelaufen in meinem Leben wieder mal. Es ist also im Letzten eine Frage, was steckt hinter Neid? Und da bin ich durch Christian Schwarz drauf gekommen. In vielen Sünden, die wir so gerne begehen, steckt immer eine Energie dahinter. Etwas, was völlig okay ist. Also nicht die Sünde ist okay, aber die Energie, die dahinter steht. Und beim Neid ist es die Frage nach meiner Identität. Ich fühle mich niedriger. Ich habe ein Problem mit meinem Selbstwert. Ich fühle mich nicht so begabt. Ich fühle mich schlecht, weil mein Mitschüler wieder mal eine 1 hat und ich gerade so an der 5 vorbeigeschrammt bin. Kennt ihr dieses Gefühl, du schaust in Nachbars Garten und denkst, Mann, die Blumen sind da toller. Du schaust an Nachbars auf die Auffahrt, du schaust auf die Klamotten. Früher zum Beispiel in Ostfriesland, wo ich herkomme, hieß es immer, die Baptisten, ach, das sind doch die Leute, wo immer die Mercedes vor der Tür stehen. Darüber hat man sich definiert teilweise im Dorf und gesagt, ja, da stehen doch, sind doch die ganzen reichen Leute. Und wo man dann neidisch wird und sich fragt, ich bin nicht so viel wert. Was macht dich wertvoll? Das ist letztlich die Frage, die dahinter steht. Was macht dich wertvoll. Dallas Willard schreibt zu diesem Thema, wo Leute nach ihrer Identität fragen, da sagt er, manch einer rettet sich vor dieser tief sitzenden Existenzunsicherheit, indem er sich mit etwas identifiziert. Mit einer Sportart, einem Rockstar oder irgendeiner gesellschaftlichen Strömung. Es gab Zeiten, in denen Menschen mit einem unglaublich kleinen Selbstwertgefühl eine Uniform anbekommen haben und stramm im Stechschritt durch unser Land marschiert sind und ein ganz, ganz großes Unheil angerichtet haben. Und das ist immer noch ein Problem. Ich möchte nicht, dass wir auf irgendjemand mit Fingern zeigen, sondern ich möchte sagen, hey, die Frage nach dem Selbstwert, die Frage nach, wonach suche ich diese Existenz, meine eigene Existenz zu rechtfertigen? Ist es ein Rockstar? Da flippen junge Frauen aus, weil sie irgendeinen Justin Timberlake oder wie die Jungs alle heißen, anhimmeln und die fallen in Ohnmacht. Früher waren es die Beatles und Elvis. Man identifiziert sich mit solchen Leuten. Weil man sonst, und man, wenn man den Leuten so ein Selfie mit denen gemacht hat, ich habe ein Foto mit Justin Timberlake oder wie die Jungs heißen, oder mit, keine Ahnung was, diese ganzen Stars halt. Stellt euch das mal vor. Sowas hängt man sich ins Wohnzimmer. Ich bin mal bei jemandem eingeladen worden, wo das Porträt dieses Hausherrn mit Franz Beckenbauer in der Vitrine stand. Das war noch in Münchner Zeiten. Da hat sich jemand richtig gesagt, boah, ich kenne ihn, den Franzl. Ja? Man identifiziert sich mit diesen Leuten, weil man selber sich die Frage stellt, was bin ich denn eigentlich wert? Ihr Lieben, was bin ich denn wert, wenn ich meinen Pastorentitel verliere? Was bin ich denn wert, wenn ich mal irgendwie mit meinem Latein am Ende bin? Wenn ich meinen Job verliere? Was bin denn ich im Vergleich mit den Leuten, die alle viel besser sind? Die in der Schule so gut waren? Die im Studium immer ein bisschen besser waren als ich? Was bin ich denn dann wert? Dieses Gefühl, ich fühle mich schlecht. Und es ist auch ein zugegebenermaßen ein Thema, mit dem ich mich viel innerlich bewegt habe. Und es ist eine Sache, wo ich in der Bibel einen Menschen gefunden habe, mit dem ich quasi auch jetzt von der Bibel her einsteigen möchte, der wirklich auch Grund genug hätte, zu sagen, ich bin nichts mehr wert. Ich habe es richtig versaut. Und das ist David aus meiner Sicht. Und ich möchte euch mal quasi ein Lied von ihm vor Augen führen, wo er auf sich selbst schaut und wo man sagen könnte, wenn das das Ergebnis ist von einer Begegnung mit dem lebendigen Gott, dann ist das wunderbar. Das ist gewissermaßen das Endergebnis. Psalm 139, Vers 14, fortfolgende. Ich danke dir, sagt Paulus, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. David, meine ich, habe ich Paulus gesagt? Ja. Hier passen noch ein paar Leute auf. Sehr gut. Wunderbar sind deine Werke. Das weiß ich wohl. Das hätte aber Paulus auch gesagt, glaube ich. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde. Wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibs. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeden Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest. Noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir. Der lebendige Gott, der so über David denkt, das sagt David. Und da muss man sich doch die Frage stellen, lieber David, wie war das nochmal in deinem Leben? Du hältst dich für so toll, so stolz bist du doch, könnte man auch im ersten Mal denken. Ich habe da was gelesen von wegen Bathseba. Wie wagst du es noch, überhaupt in den Spiegel zu schauen? Ich habe da was gelesen von Uriah. Wie wagst du es? David hat Ehebruch begangen. David hat Mord begangen. David hat Gott nicht vertraut und zig Menschen sind umgekommen. Aber er hat eine Begegnung mit dem lebendigen Gott gehabt. Wo er Psalm 51 auf ihr sagt, Gott, vergib mir meine Sünde. Er hat diesen Gott gekannt und durch diese Begegnung mit dem Gott von Angesicht zu Angesicht konnte er wieder sagen, der bin ich also. Ich habe leider das in meinem Skript irgendwie verbaselt. Ich habe das gerade nochmal nachgeguckt. In der Vorbereitung hatte ich es drin und irgendwie nicht mit ausgedruckt. Aber mich bewegt es das Gedicht von Dietrich Bonhoeffer. Wer bin ich? Also ich kann es euch jetzt nicht hier einwandfrei rezitieren. Ich habe diese Woche beim Sport nochmal zu Hause auf dem Stepper habe ich eine Dokumentation über Dietrich Bonhoeffer gesehen und als diese Dokumentation zu Ende war, habe ich Tränen in den Augen gehabt. Weil dieser Mann, der mich so bewegt und er sitzt im Gefängnis und er sagt, ich weiß nicht, die Leute sagen, ich trete aus meiner Zelle heraus wie ein ja perfekt, ihr seid super da hinten. Wow! Wer bin ich? Ihr Techniker ohne euch, wäre das hier eine peinliche Nummer. Aber ihr seid die Besten. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lachend und stolz, wie einer, der siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem. Als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinstliche Kränkung. Umgetrieben vom Warten auf die großen Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlicher, wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg. Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Hier ist ein Mann, der hin und her gerissen ist von dem, was Leute scheinbar über ihn denken. Wo er sich vielleicht auch vergleicht. Passt das überhaupt mit dem überein? Und am Ende dieser Satz, wer ich auch bin, dein bin ich, oh Gott. Und das sehe ich auch in diesem Vers von David, der wieder sagen kann, Gott, du hast mich wunderbar gemacht. Auch die Tage hast du gezählt, auch die Tage, wo ich gesündigt habe, auch die Tage, wo ich gesündigt habe, dass Menschen umgekommen sind. Und du begegnest mir in deiner Gnade wieder neu. Du begegnest mir wieder neu. Du gibst mir einen neuen Anfang und sagst, steh auf, David. Und so möchte ich dich ermutigen, wenn du das Gefühl hast, bei Gott habe ich keine Chance, ich habe bei Gott verschissen. Lass dir das zusprechen. Wir glauben an einen gnädigen Gott, der sagt, steh doch wieder auf. Ich habe dich wunderbar gemacht, du bist wertvoll in meinen Augen. Wunderbar bist du gemacht. Alle Tage deines Lebens habe ich vor meinem Auge. Auch wenn Schuld und Versagen, eigene Grenzen, Grenzerfahrungen einen niedermachen wollen. Wo man das Gefühl hat, Engelchen links, Teufelchen rechts. Und das Teufelchen manchmal so laut ist, diese inneren Stimmen, die dich anklagen. Du nicht. Und wo du innerlich aufstehen kannst, mit der Kraft Gottes und sagen kannst, nein, ich glaube dieser Stimme nicht. Ich glaube an einen Gott, der mir neue Anfänge schenkt. Und wenn du dir die Frage stellst, wer bin ich oder wie wertvoll bin ich denn, dann möchte ich dir einen Vers aus dem ersten Petrusbrief mitgeben. Da sagt Petrus, denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat, von eurem früheren Leben, das ihr so gelebt habt, wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Und das gilt jedem Menschen. Jedem Menschen gilt dieser Wert. Gott war bereit, sich zu erniedrigen, um dich, lieber Mensch, zu einem Kind Gottes zu machen und dich damit zu erhöhen. Gott war bereit, sich zu erniedrigen, damit du erhöht werden kannst. Du bist so wertvoll für Gott, dass er nicht mal alles Silber und Gold dieser Welt einsammeln konnte und dich damit bezahlen, das hätte nicht gereicht. Das ist sein kostbares Blut. Gott selbst ist den Weg in diese Welt hineingekommen. Wir kommen gerade von Weihnachten her. Ich stelle mir das so vor, wie Jesus im Himmel gewesen ist und gesagt hat, okay Vater, jetzt geht's los. Wir haben das an Heiligabend so wunderbar von den Kindern hier vor Augen gemalt bekommen, diese Dialoge da. Das steht natürlich nicht in der Bibel, klar. Also aber so kann man sich das vielleicht vorstellen, vor Augen halten. Dass es so gewesen ist, dass Jesus sagt, okay, jetzt geht's los. Jetzt mein Leben für sie. So wertvoll sind wir. Erich Fromm, der Psychoanalytiker und Philosoph, hat gesagt, die Alternative haben und sein leuchtet dem gesunden Menschenverstand nicht ein. Haben, so scheint es, ist eine normale Funktion unseres Lebens. Um leben zu können, müssen wir Dinge haben. In einer Gesellschaft, in der Haben und Mehrhaben das oberste Ziel ist, wie könnte es da eine Alternative zwischen Haben und Sein geben? Es erscheint im Gegenteil, als bestehe das eigentliche Wesen des Seins im Haben. So dass nicht ist, wer nichts hat. Das ist das, was die Welt uns zu bieten hat. Hast du nichts, dann bist du nichts. Und dem gegenüber Jesus, der sagt, ich gebe mein Leben für dich. Weil du so kostbar, so wertvoll bist. Und das macht dich aus. Du bist wertvoll. Du bist geliebt. Das macht dich aus. Der zweite Punkt, der deine Identität dann bestimmt, ist das, was du auch einzubringen hast dann. Wenn du das weißt, Christus ist für dich gestorben, Christus lebt in mir. Ich habe die Möglichkeit, aus einer neuen Kraft heraus mein Leben zu leben, nämlich aus der Kraft des Heiligen Geistes. Dann habe ich etwas zu geben. Und Paulus hat diese Gemeinde in Korinth vor Augen, wo die Leute anfangen, sich komisch zu beäugen, weil der eine das hat und der andere jenes hat und die Gaben, die einige Gabenträger ganz, ganz wunderbar sich hervortun. Und da gibt es offensichtlich auch dann Probleme in einer christlichen Gemeinde, was man mit dem Thema Neid beschreiben könnte. Und Paulus sagt dann, hey Leute, es sind doch verschiedene Kräfte, aber es ist nur ein Gott, der da wirkt, alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Jeder, der Christus angenommen hat, hat den Heiligen Geist, bekommt Gaben von Gott, darf sie einsetzen zur Ehre Gottes. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere sind frei. Aber wir alle haben denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Mir ist es wichtig, das nochmal dir vor Augen zu führen. Wenn du getauft worden bist, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann hast du etwas einzubringen. Dann bist du wichtig. Und Paulus benutzt dann so wunderbare Bilder für diese Situation, wo er dann sagt, was wäre denn, wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers mehr, weil ich keine Hand bin. Das ist, finde ich, so wunderbar an Paulus, wie er das so richtig, ich sag mal, schon ein bisschen spaßig rüberbringt. Ein Körper, der nur aus Auge besteht, ist kein Körper, kein funktionierender Organismus, kein System, was überleben kann. Und wir dürfen all die verschiedenen Gaben, die der Geist Gottes uns schenkt, alle Fähigkeiten, die wir haben, zusammenwerfen, um in dieser Stadt gemeinsam mit den Schwestern und Brüdern aus anderen Kirchen den Leib Christi zu bilden und uns die Frage stellen, was, Gott, hast du vor in dieser Stadt, Jesus? Und da wird es Leute geben, die sind die Hand. Und da wird es Leute geben, die sind das Rückgrat. Und da wird es Leute geben, die sind das Auge. Und es ist wichtig, dass du verstanden hast, wo ist mein Teil in diesem großen Ganzen? Dich nicht zu überfordern, aber dich auch nicht zurückzuziehen, so nach dem Motto, ach, ich bin nicht wichtig und die anderen sind doch viel begabter. Stellt euch mal vor, wenn mein Rückgrat hier vorne jetzt sagen würde, nö, ich habe keinen Bock mehr. Jan kann doch gerade so schön reden, sehen kann euch auch alle, reicht doch. Das ist eine ziemliche Lachnummer hier. Ihr Lieben, und ich bin dieser Woche bei den Senioren gewesen, bei dem Seniorenkreis. Und ich möchte mal sagen, die Senioren sind das Rückgrat unserer Gemeinde. Die hinter uns stehen, die für uns beten. Es gibt Leute, die haben einen Blick für die Menschen draußen. Es gibt Leute, die haben einen Blick für die Menschen hier drinnen in der Gemeinde. Und dass wir anfangen, nicht mehr zu sagen, oh, das, nur das eine ist wichtig. Und nur das andere ist wichtig. Sondern alles zusammen. Einen Blick dafür zu bekommen, ich habe einen Teil in diesem großen Ganzen, was Gott in dieser Stadt tun möchte. Gott möchte noch viele Menschen dieser Stadt erreichen mit seiner frohen Botschaft. Und jeder hat etwas einzubringen. Es geht also darum, deine Identität zu erkennen, wie wertvoll du bist. Weil wenn du das verstanden hast, brauchst du dich nicht mehr mit anderen zu vergleichen. Du bist ein Individuum, wunderbar geschaffen, wertvoll, geliebt. Du darfst deine Grenzen dann auch fröhlich akzeptieren, weil du ja nicht alles machen musst. Du kannst andere Menschen wertschätzen und es achten. Du musst nicht andere Menschen niedermachen. Weil die kollektive Form von Neid ist Klatsch. Das ist etwas, was Gemeinschaften immer zerstört. Wo man die Köpfe zusammensteckt und sagt, die da. Und wenn wir unterscheiden in die da und wir, dann haben wir schon wieder Spaltung. Und das ist auch das, was wir in unserer Gesellschaft im Moment gerade erleben. Deswegen fand ich das so wunderbar gerade, Obi, wie du das gesagt hast. Lass uns auf diese Menschen, die in unser Land kommen, nicht mit dem Finger zeigen, die da, sondern lass uns sagen, wir zusammen. Wir leben hier jetzt zusammen in dieser Stadt und haben Verantwortung, das miteinander zu gestalten. Wir haben als Gemeinde, wir, nicht die da, die Jugend, oder die Senioren, oder die Familien, oder die Singles, oder die Studenten, sondern wir gemeinsam. Wir können Gott auf Knien danken dafür, dass wir nicht eine Spartengemeinde sind, sondern aus allen Generationen und aus allen Gruppen, auch sozialen Gruppen, Menschen in unserer Gemeinde dabei sind. Weil das Leib Christi widerspiegelt in dieser Stadt. Und darauf lasst uns ausrichten, dass wir gemeinsam in dieser Stadt ohne dieses Seelengift im Herzen Reich Gottes bauen können. Wo wir uns nicht mehr immer vergleichen müssen, in der Gemeinde nicht, auch nicht mit den Menschen um uns herum, sondern wissen, wir sind wertvoll, wir sind begabt und wir haben einen Platz, den wir ausfüllen. Amen.